14. Januar 2023, Berlin, MOA, Großer Luxemburg-Konferenz, die 28. Dieses Promo lief in unserem Programm.
Den Dritten Weltkrieg stoppen jetzt. Das ist das Motto der Rosa-Luxemburg-Konferenz, der 28. Ausgabe der internationalen Veranstaltung am 14. Januar in Berlin. Wir freuen uns, wenn ganz viele Leute kommen.
14. Januar 2023, Rosa-Luxemburg-Konferenz im MOA Berlin.
Hallo, hier ist Stefan Huth, Chefredakteur der Tageszeitung Junge Welt. Ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Marabu ganz herzlich.
Jetzt die Mitschnitte komplett. Exklusiv auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music.
30 Minuten nonstop.
Radio Marabu.
Geht. Oder ist es Realität? Vielleicht ein Horrorstreifen, übersät mit Leichen, wo man schon vorher weiß, wie es weitergeht. Ich bin mittendrin in einem falschen Film, gefangen für eine unbestimmte Zeit. Ich komm nicht raus aus diesem Irrenhaus, denn die Soap läuft mittlerweile schon weltweit. Hilf mir raus aus diesem Kino, will das Ende gar nicht sehen. Doch die Türen sind verschlossen, würd so gern nach Hause gehen, kann der Story nicht mehr folgen. Und den Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen. Kann der Story nicht mehr folgen und den Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen. Sponsoren zahlen für diesen Höllentrip. Ich hoffe, ein Gericht macht diesen Laden dicht und stoppt die kranken Fantasien der Regisseure. Denn in diesem Streifen gehen sie über Leichen, ganz ohne Bombardierung. Kaum ein Mensch versteht, worum es wirklich geht in dieser neuen weltweiten Inszenierung. Hilf mir raus aus diesem Kino, will das Ende gar nicht sehen. Doch die Türen sind verschlossen, würd so gern nach Hause gehen, kann der Story nicht mehr folgen. Und den Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen. Kann der Story nicht mehr folgen und den Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen.
30 Minuten Nonstop Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Berichte, Übertragungen, Konzerte und Vorträge von der Rosa-Luxemburg-Konferenz der 28. vom 14. Januar 2023 aus dem Moa Berlin.
Auf schwarze Wolken über Karl-Marx-Stadt. In dieser Sackstadt ist alles Sand. Unter Tiefdruck, ich scheiß auf das Wetter, denn mein Rettungsboot ist die Musik. Komm, wir klauen uns einen Sinti, spielen Punk und machen New Wave. Elektronik, sag mal, spinnt die? Nein, ich spür die Zeit.
Natürlich mit der Voraussetzung in die Impfung, man ist kerngesund. Und dann findet man sich auf dem Bett der Intensivstation wieder.
Es ist unfassbar, wie viele schon gefallen sind. Ein paar mit Astra, doch die meisten RNA geimpft. Hast keine Chance, ist diese Kacke erstmal in dir drin. Wird alles dafür geben, diese Mafia in den Knast zu bringen. Leute unter Druck gesetzt auf üble Art und Weise. Faktisch dünn, es heißt die Lügen, dreiste Keller voll mit Leichen. Nebenwirkungsfrei, ihr habt den Leuten ins Gesicht gelogen. Ihr merkt jetzt, der Endeffekt ist, Leute fühlen sich betrogen. Was ist mit den Toten und mit all den Hinterbliebenen? Was ist mit zerrütteten, gespaltenen Familien? Könnt ihr vergessen, dass wir euch einfach vom Haken lassen? Gebe Brief und Siegel drauf, mit euch wird sich den Hack befassen. An die Alpha-Jonos, euer Hass war niederschmetternd. Fokus oder Spiegelhetzer, ihr seid alles Kriegsverbrecher. Der Wind hat sich gedreht, durchbrechen jetzt das Schweigen. Soll die ganze Republik mit dem Finger auf euch zeigen? Niemals vergessen, niemals vergeben. Mit teuren Taten müsst ihr jetzt leben. Man liest und hört es mittlerweile wöchentlich hunderte Male. Plötzlich und unerwartet, plötzlich und unerwartet. Niemals vergessen, niemals vergeben. Mit euren Taten müsst ihr jetzt leben. Man liest und hört es mittlerweile wöchentlich hunderte Male. Plötzlich und unerwartet, plötzlich und unerwartet. Was Pandemie? Nein, das ist ein hybrider Krieg, wo man über Medien mit Rhetorik auf die Psyche schießt. Kanülen sind die Projektile, Treffer nennt man jetzt nen Pieks. Biowaffe, gut getarnt in injizierte Medizin. Ja, der Scheiß ist real, keine Szene aus nem Horrorfilm. Shoutouts an diejenigen, die diesen Pieks entkommen sind. Wir haben standgehalten, war der Druck auch noch so schlimm. Unsere Unsere Unversehrtheit war uns wichtiger als Shopping-Trips. Während den Anfängen hieß es in vergangenen Zeiten schon. Leider ist nun klar, dass in Wien ein kleiner Fascho wohnt. Die Legitimation habt ihr euch durchs Fernsehen abgeholt. Andere zu entmenschlichen, das macht mich heute noch fassungslos. Ihr habt euch demaskiert, wart unentwegt am Kreischen. Euch war völlig scheißegal, wie viele Seelen drunter leiden. Statt einer Entschuldigung, nur betretenes Schweigen, soll die ganze Republik mit dem Finger auf euch zeigen. Niemals vergessen, niemals vergeben, mit euren Taten müsst ihr jetzt leben. Man liest und hört es mittlerweile wöchentlich hunderte Male. Plötzlich und unerwartet, plötzlich und unerwartet. Niemals vergessen, niemals vergeben, mit euren Taten müsst ihr jetzt leben. Man liest und hört es mittlerweile wöchentlich hunderte Male. Plötzlich und unerwartet, plötzlich und unerwartet.
Schmerzen, vor allem Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Nervenschmerzen kommen bei mir jetzt auch langsam dazu. Ich habe Herzrasen oder heftiges Herzklopfen, auch in Ruhe, wenn ich einfach nur auf dem Sofa liege zum Beispiel.
Hinzu kommen Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten, Geräuschempfindlichkeit. Aufgetreten sind diese Beschwerden nach ihren Corona-Impfungen.
you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama.
Pick up all the way that I have found. Where your precious love don't come back one more. Will you? How to move on? Cause what is it for that grows it all the way? Why do I shadow man, shadow man, where do you run from then? Shadow man, in the way that made me feel untrue. Hold it back, don't be like you. Then you're on the way. You don't pass the time and on the left, but it calls.
Das war der Music Blog auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Gleich schalten wir ins MOA Berlin. Wir senden die Übertragungen der 28. Rosa-Luxemburg-Konferenz vom 14. Januar.
Radio.
Book my this radio station on your browser now.
Please log in the information requested.
Marabu.
Europe's Alternative Music.
Ja, wir kommen gleich zum nächsten Thema, dem Jugendpodium. Es ist seit einigen Jahren gute Übung, dass wir diesen Programmpunkt ins Hauptprogramm der Konferenz übernommen haben. Dabei bleiben wir, denn wir denken, die Themen, die als jugendspezifisch gelten, sind es gar nicht. Sie betreffen uns alle. Das ist auch jetzt und heute so, wenngleich die jungen Freundinnen und Freunde diskutieren werden. Inflation trifft Jugend, Widerstand als Antwort ist das Thema. Denn ganz klar ist, wer bezahlt den Aufrüstungskurs? Also im Falle kriegerischer Verwicklungen meistens gar mit dem Leben, aber natürlich auch schon vorher, wer bezahlt die Aufrüstung? Es sind die arbeitenden Menschen und vor allem die Jungen unter ihnen, die da zur Kasse gebeten werden. Wir haben eine Inflation beispiellosen Ausmaßes für die letzten Jahrzehnte. Auch darüber wird direkt und indirekt Aufrüstung finanziert. Die Kosten und Lasten tragen die arbeitenden Menschen. Dagegen muss Widerstand organisiert werden. Das ist klar. Wir beraten darüber, wie man das machen kann, und gleich wird dann das Jugendpodium zusammentreten. Ich möchte noch die Gelegenheit der paar Minuten, die wir aufgeholt haben, nutzen und darauf hinweisen, diese Veranstaltung hier, aber auch die Tageszeitung Junge Welt, die sie veranstaltet, sind unabhängig, parteiunabhängig, staatsunabhängig sowieso. Dazu ist schon einiges gesagt worden. Im Gegenteil, wir werden nach Kräften bekämpft. Wir finanzieren unsere Arbeit, unsere Zeitung und unsere Konferenz über unsere Leserinnen und Leser und natürlich die Spender. Die Tageszeitung Junge Welt wird herausgegeben von der Genossenschaft LPG. Jeder hier, der es noch nicht ist, kann und darf Mitherausgeber werden. Dazu laden wir euch herzlich ein. Denn je mehr Genossinnen und Genossen wir sind, desto klarer ist es, dass wir unsere Selbstständigkeit behalten können und uns auch durch staatliche Einschüchterungsversuche wie die juristische Kujonierung, die die junge Welt seit vielen, vielen Jahren erlebt, beispielsweise durch den sogenannten Verfassungsschutz, dass wir das parieren können, dass wir stark genug sind, solche Angriffe auszuhalten. Das geht nur, wenn wir zusammenhalten. Dafür ist unsere Genossenschaft da. Nutzt die Gelegenheit, geht zum Stand der LPG, der Herausgebergenossenschaft der Jungen Welt, zeichnet euch ein, man kann auch mehrere Anteile zeichnen. All das hilft und all das unterstützt uns bei unserer Arbeit und ermöglicht nicht zuletzt Veranstaltungen wie diese hier heute in Berlin. Gut, ich habe gesagt, wir kommen zum nächsten Thema, zum Jugendpodium. Ich werfe jetzt mal einen Blick rüber, ob unsere nächsten Referentinnen und Referenten schon da sind. Das ist der Fall. Da möchte ich auch gar nicht mehr viele Worte verlieren. Stattdessen danke ich der SDRJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, die dieses Jugendpodium organisiert und moderiert. Und ich begrüße herzlich Elisa Krohn, die die heutige Runde moderieren wird und euch nochmal alle einzelnen Gäste einzeln vorstellt. Vielen Dank.
Hallo, kann man mich verstehen? Okay, dann hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen Jugendpodium der SDRJ, das den Titel trägt: Preissteigerungen treffen die Jugend, Widerstand als Antwort. Mein Name ist Elisa und ich freue mich, hier heute moderieren zu dürfen. Den Titel haben wir natürlich nicht einfach so gewählt, sondern wir alle als Jugend merken die aktuellen Preissteigerungen insbesondere. Ein Döner kostet mittlerweile 8 €, die Mensapreise in Schule und Universität steigen und generell gibt es eine massive Preisexplosion für Lebensmittel, Energie und Wohnen. Gleichzeitig erleben wir aber auch Einsparungen im sozialen Bereich, bei Freizeitangeboten und in der Bildung. Das BAföG und unser Ausbildungsgehalt sowie die Löhne decken nicht mal das Nötigste und die arbeitende und lernende Jugend leidet insbesondere unter den Preissteigerungen. Deshalb wollen wir uns heute einmal gemeinsam über die konkrete Situation der Jugend austauschen, über die konkreten Bereiche und darüber sprechen, wer eigentlich ein Interesse an den Preissteigerungen hat und wer eben genau von dieser aktuellen Krise profitiert. Wir wollen auch darüber reden, welcher Widerstand sich in der Jugend bereits formiert hat und wie wir diesen noch breiter und noch schlagkräftiger machen können. Also kurz, wie können wir möglichst breit und schlagkräftig für Frieden, Umweltschutz und gute Lern- und Arbeitsbedingungen in Bewegung kommen? Dafür haben wir verschiedene Gäste auf dem Podium eingeladen. Ganz rechts sitzt der Domi, er ist Mitglied im Bundesvorstand der SDAJ, Informatiker bei einem Softwareentwickler und in der Verdi aktiv. Er hat außerdem viele Erfahrungen und viel Aktivität in den Bereichen Antifaschismus, Antimilitarismus und Pflegenotstand sammeln können und er ist auch maßgeblich aktiv in der aktuellen Kampagne der SDAJ Preisstopp jetzt. Rechts neben mir sitzt der Mirkan für die DIDIF-Jugend. Er ist im Bundesvorstand der DIDIF-Jugend, 23 Jahre jung aus Frankfurt, Auszubildender und sitzt in der Auszubildendenvertretung. Er ist außerdem sehr aktiv in der IG Metall-Jugend. Links von mir sitzt der Tobi für den SDS, den Studierendenverband der Partei Die Linke, auf dem Podium. Er ist für den SDS im AStA der TU Darmstadt. Er hat dort die TV Stutt-Gruppe, also für den Tarifvertrag Studentische Hilfskräfte, mit aufgebaut und ist seitdem dort sehr aktiv. Er ist außerdem beteiligt an der Gründung des Bündnisses Totalausfall, das den Studistreik dort organisiert hat, und im Bündnis Genug ist Genug, was sich eben gegen die Preissteigerungen einsetzt. Aufgrund von Krankheit konnte die LSV NRW leider kurzfristig nicht hier sein, aber dafür konnten wir kurzfristig die Anne gewinnen aus Göttingen, die für die Schülerinnen heute hier auf dem Podium sitzt. Nochmal vielen Dank, dass du eingesprungen bist, Anne. Sie ist im Abiturjahrgang an einem Gymnasium in Göttingen, hat dort jahrelange Erfahrungen im Schülerrat und in der Schülervertretung gesammelt und war bei Fridays for Future und Schulbesetzung bereits aktiv. Wir kommen dann auch schon direkt zu unserem ersten Frageblock. Meine erste Frage geht auch an Anne. Ihr hattet ja als Schülerinnen und Schüler einen richtig harten Winter oder mehrere richtig harte Winter, die Corona-Pandemie, der Unterrichtsausfall und dadurch eben auch viele Lernlücken, die vor allem auch Schülerinnen und Schülern aus Familien betroffen haben, die eben sich eine technische Ausstattung nicht vollumfänglich leisten konnten. Die Schülerinnen und Schüler wurden sehr alleine gelassen. Außerdem gab es dann kalte Klassenzimmer durch Lüftung bei Minusgraden, weil die Bundesregierung eigentlich lieber die Lufthansa investiert hat, anstatt in Luftfilter. Außerdem hattet ihr wochenlang Online-Unterricht und da blieben halt echt einige von euch auf der Strecke. Deshalb die Frage, wie habt ihr als Schülerinnen und Schüler die Corona-Pandemie erlebt und vor allem, wie erlebt ihr die jetzige Krise und wie haltet ihr das überhaupt eigentlich aus?
Ja, okay. War auf jeden Fall also die Corona-Pandemie ja schon eine starke psychische Belastung für viele. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich halt, also wie du hast ja gesagt, ich bin an einem Gymnasium in Göttingen und es ist halt immer noch irgendwie alles sehr privilegiert auf jeden Fall. Deswegen kommen die meisten damit auch mit allem noch sehr gut klar. Aber jetzt auch nochmal durch die steigenden Preise und so weiter hat man einfach nochmal eine zusätzliche Belastung irgendwie. Und dann hat man halt noch weniger Kapazitäten, die für die Schule übrig bleiben. Und es gibt halt da von der Schule aus kein vermehrtes psychologisches Angebot. Die Lehrkräfte interessieren sich nicht so richtig dafür, wie es einem geht, obwohl man auch im Unterricht dann so Themen wie den Krieg jetzt auch behandelt, aber es ist dann halt, man redet drüber, aber es wird dann halt einfach so davon ausgegangen, dass eben alle gut damit klarkommen und man hat dadurch einfach das so einmal in der Schule, aber auch dann einfach zu Hause, dass dann viele eben schon darauf achten müssen, was sie kaufen und wie viel sie heizen, dass man so eine allgegenwärtige Belastung einfach hat, so einen permanenten Stressfaktor. Und das verstärkt sich einfach alles sehr. Und ich habe auch dadurch das Gefühl, dass es einfach immer elitärer irgendwie wird, dass halt die Leute mit einem guten Hintergrund das irgendwie alles gut wegstecken und die dann auch familiär auf jeden Fall das auffangen können. Wo es dann auch kein Problem ist, halt für einen Online-Unterricht dann halt einen neuen Laptop zu kaufen und so weiter. Und dass da halt von der Schule überhaupt nicht unterstützt wird, was natürlich auch dadurch kommt, dass halt vorher schon enorm gespart wurde an den Schulen, dass die jetzt halt auch nicht die Option haben, für SchülerInnen vernünftige Geräte und so zu kaufen. Und dass es auch einfach nochmal die Schülerschaft auf jeden Fall bisschen weiter spaltet in halt die sehr Privilegierten und die, die es eben nicht so gut haben. Ja.
Danke. Eine prekäre Situation an deutschen Schulen, wer hätte das gedacht? Meine nächste Frage geht an Tobi vom SDS. Ihr seid ja als SDS bundesweit in vielen deutschen Städten an den Universitäten aktiv und hier wird ja auch eine Menge eingespart, also Labore und vor allem Bibliotheken haben kürzere Öffnungszeiten. In Siegen hat die Uni-Bib, ich glaube, statt bis 24 Uhr nur noch bis 19 Uhr auf, was natürlich viele Studierende belastet. Teilweise sollen auch Lehrveranstaltungen jetzt wieder online stattfinden, um Energie einzusparen. Wie macht sich die Krise denn bei euch an den Universitäten noch weiter bemerkbar und wie ist die Stimmung unter den Studierenden?
Ja, danke. Einige Punkte hast du gerade schon gesagt, also Schließung der Universität oder teilweise Schließung der Universitäten über längere Zeit in der Winterpause, auch der Lernräume, was es für Studierende unmöglich macht, zum Beispiel in praktischen Studiengängen wie der Architektur über die Winterpause an Abschlussarbeiten zu arbeiten, an Hausarbeiten zu arbeiten. Weitere Einschnitte sind zum Beispiel in der Informatik, gibt es einen Hochleistungsrechner in der TU, der hat mit Abstand den höchsten Energieverbrauch der Universität. Den Studierenden und Mitarbeitenden, die daran arbeiten, wurde gesagt, naja, backup doch mal eure Arbeiten, lade die doch mal runter. Wer einmal schon irgendwie mit sowas gearbeitet hat, dem ist irgendwie klar, das kann man zu Hause auf dem Laptop nicht machen. Dazu braucht man den Computer, das heißt, es sind konkrete Einschnitte, die da vorgenommen werden. Der zweite Punkt, wo man die Krise aktuell merkt, du hast schon ein bisschen darauf angegangen, sind eben die Studierenden. 2021, so schrieb die Tagesschau Ende November, waren 76% aller Studierenden, die alleine oder mit Kommilitonen wohnen, armutsgefährdet. Das sind 3 von 4 und die allermeisten Studierenden, die ich kenne und ich glaube auch die allermeisten Studierenden wohnen eben in WGs oder alleine. Also alleine kann man sich es eh nicht mehr leisten. Das heißt, die Lage wird immer drastischer. 2021 war noch vor der Inflation oder vor der drastischen Steigerung der Preise. Das heißt, für viele, die 2021 sich vielleicht mit einem Job über Wasser gehalten haben, die können das nicht mehr, die müssen noch einen zweiten anfangen, wenn sie überhaupt noch studieren können. Konkret für die Universität bedeutet die Inflation, dass sie jetzt aktuell ein Defizit hat, oder für die TU Darmstadt, ein Defizit von 10 bis 15 Millionen Euro bei einem Haushalt von 210 Millionen. Wo die herkommen, kann man sich schnell überlegen. Das ist entweder aus der Lehre, das bedeutet weniger studentische Hilfskräfte, die angestellt werden, die eh schon mit einem Lohn knapp über Mindestlohn krass ausgebeutet sind. Die zweite Sache ist eben, dass die Mitarbeitenden wahrscheinlich, die eh schon prekär beschäftigt sind, die befristete Verträge haben, die Verträge werden auslaufen. Das bedeutet, die betreuungsintensive Lehrveranstaltungen, die es aktuell gibt, die fallen aus, die fallen weg. Das heißt, Praktika fallen weg für Studierende, die eben daran ihre Abschlussarbeiten finden. Das heißt, wir müssen jetzt quasi an Universitäten, müssen wir darauf kämpfen, dass es einerseits eine Ausfinanzierung der Universität gibt, dass wir eben betreuungsintensive Lehrveranstaltungen weiterfinanzieren können. Und für Studierende bedeutet das eben, dass wir endlich das BAföG elternunabhängig machen können, damit eben alle, die das wollen, BAföG bekommen können und eben Arbeit neben dem Studium in der Universität eher aus Interesse passiert und nicht aus materieller Notwendigkeit.
Dankeschön. Mirkan, in der DDIF-Jugend organisieren sich seit über 25 Jahren Jugendliche. Wie nehmen die Jugendlichen in eurem Umfeld die aktuellen Preissteigerungen wahr und hat sich die Art und Weise, in der ihr arbeitet, dadurch etwas verändert oder durch die aktuellen Preissteigerungen?
Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, dass die Situation vor allem Azubis und junge Beschäftigte trifft. Wir haben innerhalb des letzten Jahres gesehen, wie die Preise auf Lebensmittel sich um 20% verteuert haben, auf Heizöl über 144%. Da muss man ganz klar feststellen, unsere Ausbildungsvergütung, die für ein selbstbestimmtes Leben reichen soll, wird von dieser Inflation aufgefressen. Und da möchte ich auch ganz konkret werden, wenn man sich unter den Kolleginnen und Kollegen umhört. Der eine Kollege muss sein Auto verkaufen, die andere Kollegin tritt aus dem Sportverein aus, weil das einfach in dieser Situation nicht mehr drin ist. Zu Beginn dieser Phase konnten wir als DDIF-Jugend beobachten, wie sich eine Illusion unter der arbeitenden und lernenden Jugend breit gemacht hat darüber, was einmalige Hilfen eigentlich leisten können. Inzwischen sind wir aber an einem ganz anderen Punkt angekommen. Der Unmut, die Wut darüber, über die unzureichende Entlastungspolitik, zeigt sich deutlich gegenüber der Ampelkoalition, aber nicht nur gegenüber der Bundesregierung, sondern auch gegenüber den Gewerkschaften. In den letzten Monaten haben wir Tarifabschlüsse in der Chemiebranche gesehen, wir haben Tarifabschlüsse in der Metall- und Elektroindustrie gesehen. Da haben sich die Gewerkschaften vor allem darin geübt, Lohnforderungen zurückzuhalten und Arbeitskampf zurückzuhalten. Und diese Rechnung bezahlen wir als arbeitende und lernende Jugend. Das erzeugt Hoffnungslosigkeit und da müssen wir als fortschrittliche Jugendorganisation sagen, als Arbeiterjugendorganisationen, trotz alledem, wir kämpfen weiter gegen die Politik der Banken und Konzerne und wir kämpfen innerhalb der Gewerkschaften gegen all jene, die es eben nicht ehrlich meinen mit unseren Interessen als arbeitende und lernende Jugend. Der Krieg in der Ukraine, die enormen Preissteigerungen und der Wut Die Wut und die Hoffnungslosigkeit, die in der Jugend entstanden ist, greifen wir als DDF-Jugend gemeinsam mit dem Internationalen Jugendverein auf in unserer Kampagne 100 Milliarden für die Jugend. Zum einen ist es die konsequente Ablehnung der militärischen Aufrüstung, das 100 Milliarden Programm, was die Bundesregierung beschlossen hat. Und zum anderen bietet unsere gemeinsame Kampagne der arbeitenden und lernenden Jugend eine gemeinsame Plattform, den Kampf zu organisieren gegen die Preissteigerung, gegen die Krise, gegen die Inflation.
Vielen Dank. Domi, die ganze Jugend hat in der Corona-Krise ja auf vieles verzichten müssen, was das Jungsein eigentlich so ausmacht. Und gleichzeitig verdienen junge Menschen in Nebenjobs oder auch in der Ausbildung deutlich weniger. Wie geht's denn der Jugend aktuell angesichts des Krieges und der Preissteigerungen? Welche Perspektiven hat die Jugend aktuell und wie geht's der Jugend insgesamt?
Ja, ziemlich beschissen, würde ich sagen. Ich meine, wie soll's der Jugend auch gehen, nachdem dieser Staat der Monopole die letzten Jahre damit verbracht hat, sämtliche Perspektiven der Jugend mit Füßen zu treten? Und wir haben es jetzt gerade schon gehört, wo sich das zeigt auf allen Ebenen, bei jungen Beschäftigten, bei Azubis, bei Studierenden. Das heißt, das sind ja gerade diejenigen, die durch sowas wie Preissteigerungen am härtesten betroffen sind, weil sie tendenziell ja auch weniger Geld haben. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass sowas wie Freizeit, Hobbys, unbeschwert mal feiern gehen, ja auch nicht mehr drin ist, weil dieser Staat alles dafür tut, dass junge Leute am Ende des Tages nach einer 40-Stunden-Woche, sei das jetzt in der Schule, sei es jetzt in der Uni oder im Betrieb, vollkommen ausgelaugt sind, weil es staatliche Sparmaßnahmen gibt, die dafür sorgen, dass es keine Angebote mehr gibt, weil es einfach zu teuer ist und man sich schlicht nicht mehr bezahlen kann. Und gleichzeitig treffen wir dann auf eine Jugend, die einem enormen Leistungsdruck ausgesetzt ist, gerade zum Beispiel auch im Bereich der Bildung, weil junge Menschen einzig und alleine für die Kapitalisten verwertbar gemacht werden sollen und für diesen Staat im Monopol es einfach keine Rolle spielt, dass die Jugend mal ihr Leben genießen kann, dass sie mal Erfahrungen sammeln kann und dergleichen. Und wenn man das mal davon mal absieht, dann, ihr kennt die Probleme. Wir haben Umweltkatastrophen, wir haben eine nie dagewesene Investition in Kriege und Aufrüstung. Wir sind einer enormen Kriegspropaganda ausgesetzt. Die Jugend hat Angst teilweise, als Kanonenfutter im nächsten Weltkrieg verheizt zu werden. Das 100 Milliarden Euro Paket zur Aufrüstung der Bundeswehr, dieses vermeintliche Sondervermögen, das ist die größte Schweinerei, die man uns in den letzten Jahren angetan hat. Und das muss man ganz klar sagen. Und das Ding ist ja, das Geld dafür, das wird ja nicht frisch gedruckt, sondern das Geld dafür, das wird ja von woanders genommen. Das heißt, wir haben die Sparmaßnahmen gerade schon gehört und das wird ja in den nächsten Jahren nicht besser, sondern es wird da ja ganz eindeutig an dem Geld fehlen, das man jetzt nutzt für Sondervermögen, für vermeintliche Entlastungspakete, die am Ende nur die Kapitalisten entlasten, weil das, was bei uns ankommt, das ist ja wirklich lächerlich, muss man sagen an der Stelle. Und nochmal ganz kurz zu dieser Perspektive
Niemand der jungen Leute hier in diesem Raum, viele auch der Älteren, wird mal eine Rente bekommen, die zum Leben reicht. Es wird von uns abverlangt, dass wir bis 70 arbeiten. Wir sollen 10 Stunden am Tag schaffen. Man möchte an die Arbeitszeit ran. Das sind all die Probleme, mit denen wir gegenüberstehen. Und trotzdem haben wir eine Jugend, die aufsteht. Wir haben sie gerade in Lützerath, die sich trotz der Repression den Bullen entgegenstellt. Wir haben Preissteigerungsproteste, wir haben eine sehr junge antimilitaristische Bewegung auch und was wir auch sehen müssen, jetzt mit Blick auf die bevorstehenden Tarifrunden, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, da haben auch wir vor allem sehr junge Menschen, die erkannt haben, dass es sich lohnt, für seine Interessen einzusetzen und aktiv zu werden.
Danke. Ja, Domi hat es gerade schon angeschnitten. Es gibt eben an einigen Stellen doch Protest, vor allem eben auch bei Schülerinnen und Schülern. Gerade was das Thema Umweltschutz und Klimawandel angeht, hat Fridays for Future ja doch einige Schülerinnen und Schüler auf die Straße bekommen. Dennoch merken wir, dass es ja schon auch schwieriger ist, für direkte Interessen vor Ort, lokal in der Schule aktiv zu werden und zu kämpfen. Da hätte ich einmal die Frage an dich, Anne. Was hält denn die Schülerinnen und Schüler aktuell davon ab, eben auch jetzt für das Abwälzen der Krisenlasten auf die Straße zu gehen? Und warum gehen die Schülerinnen und Schüler denn eigentlich nicht für beheizte Klassenzimmer oder für günstige Freizeitangebote oder eben gegen die steigenden Mensapreise auf die Straße?
Ja, also Domi hat das ja gerade schon kurz angesprochen. Es ist einfach so, es herrscht ein enormer Leistungsdruck. Also wir werden von Anfang an dazu erzogen, eher gegeneinander zu kämpfen. Es ist ein permanentes Konkurrenzdenken. So, wir sind es nicht gewöhnt, irgendwie zusammen als Gruppe auf die Straße zu gehen. Und es gibt natürlich auf jeden Fall Leute, die das auch machen und die sich auch organisieren, was super gut ist. Aber ich glaube, dass es in der Schule auf jeden Fall einfach fehlt an diesem Gedanken, an diesem Gemeinschaftsgedanken, weil es wird versucht, den im Keim zu ersticken. Dazu kommen halt auch das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, einfach diese fehlenden Kapazitäten, die weder für die Schule da sind, noch für politisches Engagement. Und es ist einfach, also man hat ja auch in der Schule theoretisch die Option, sich im SV und im SR zu engagieren und dafür bessere Bedingungen in der Schule zu kämpfen. Aber auch das ist einfach enorm zeitaufwendig. Das wird durch die Schule einem sehr erschwert, weil einfach die Prozesse dabei super langwierig sind. Man kann kaum was erreichen und die Lehrkräfte haben doch immer noch sehr, sehr viel Autorität. Das heißt, es ist eigentlich keine wirkliche Schülerorganisation. Und da geht auch einfach so sehr das Interesse dran verloren. Also, obwohl man ja eigentlich die Möglichkeit hätte, sich in der Schule da zu engagieren, das funktioniert halt so nicht. Und dann möchte es natürlich auch irgendwie niemand machen. Ja, und es ist einfach, es wird ja in der Schule immer sehr Wert darauf gelegt, politische, also Demokratie auch zu lernen und politisches Interesse zu fördern. Aber eben nur in so herrschaftskonformen Bahnen, würde ich es mal nennen. Also nur, wie es dem kapitalistischen System eben passt. Und halt auf einer rein parlamentarischen Ebene. Also ihr dürft euch gerne politisch engagieren, aber nur so, wie wir das gerade wollen. Und auch nur so, dass ihr uns nicht dabei stört. Und auch gerade Sachen wie Klimawandel werden ja auch in der Schule viel behandelt. Aber da wird auch einfach sehr viel über Konsumkritik dann zum Beispiel geredet. Und was ja einfach, also dann wird so die Verantwortung im Prinzip auf uns Individuen als Schülerinnen abgewälzt. So, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst euer Verhalten ändern, um politisch richtig zu handeln, was ja einfach in dem Sinne falsch ist. Und Politik wird in der Schule, also Politik und Demokratie wird in der Schule eben maximal gelehrt, aber auf gar keinen Fall gelebt.
Radio Marabu.
Tobi, die letzte Studierendenbewegung ist ja nun leider wirklich schon ein bisschen was her. Dabei hast du ja eben auch schon erzählt, dass es eigentlich wirklich genug Grund für einen breiten Protest geben würde. Aber gerade was so fakultätsübergreifenden oder auch standortübergreifenden Protest angeht, gibt es ja eigentlich nicht so wirklich eine große Bewegung, die jetzt länger als ein paar Tage anhält und vor allem auch eine Bewegung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Universität irgendwie mitzieht. Was würdest du sagen, warum ist das so?
Das ist ja jetzt erstmal eine Frage, die man generell auch für die gesamte Streikbewegung und vor allem Jugendstreikbewegung stellen kann. Ich kann sagen, vielleicht also ich weiß nicht, warum das nicht schafft, aber ich kann sagen, warum wir es in Darmstadt geschafft haben. Wir haben relativ früh im Oktober gemerkt, dass es eben dieses Jahr knapp wird mit Energie oder vor allem mit Geldern für die Energie, für die Lehre und für die Forschung und haben uns deshalb direkt mit den Mitarbeitenden der TU Darmstadt auseinandergesetzt und hingesetzt und haben gesagt, das ist die Lage, das ist das, was wir befürchten und die Probleme betreffen sowohl euch als auch uns. Wenn die Beschäftigten entlassen werden, das ist eine unmittelbare Belastung für uns, für sie, aber auch eben für uns, weil uns eben für Studierende, die sich dann überhaupt noch leisten können zu studieren, entsprechende Betreuungsangebote fehlen, entsprechende Lehrangebote fehlen. Wir haben das an der TU geschafft, 1500 Leute auf die Straße zu bringen, um eben einerseits gegen die Schließung der Universität zu fordern. Aber wir haben eben nicht nur für die, also für 30 Millionen für das Unipräsidium gefordert, sondern wir haben uns hingestellt und gesagt, wir müssen es schaffen, dass Studieren bezahlbar bleibt. Wir brauchen ein elternunabhängiges BAföG, wie ich eben schon gesagt habe. Wir brauchen 1000 Euro Soforthilfe, finanziert durch eine Übergewinnsteuer. Und vor allem, wir brauchen eine Entfristung in der Universitätsbetrieb. Und das haben wir geschafft zu vermitteln. Und das haben wir deshalb geschafft zu vermitteln, weil wir mit den Fachbereichen, mit den Fachschaften, mit den Mitarbeitern ins Gespräch gekommen sind. Wir haben mit Studierenden geredet, wir haben uns vor die Mensa gestellt und wir haben sie eben sensibilisiert für das Problem. Und ich glaube, das kann man auch generell schaffen, wenn man die Probleme, die man generell im System hat, die Sozialprobleme, die überall befristeten Stellen in der Ausbildung, im Metallbetrieb, wenn wir schaffen, diese generellen Probleme an lokalen Punkten anzusetzen und da quasi aufzuzeigen. Wenn wir es schaffen, die lokalen Probleme eben zu bekämpfen und anzugehen, dann ist es generell auch ein Protest, den wir überregional führen könnten. Wenn wir sagen, wir demonstrieren für 30 Millionen an der TU Darmstadt, finanzieren wir eben nicht nur für 30 Millionen, sondern wir kämpfen nicht nur für 30 Millionen, sondern wir kämpfen eben für unabhängige Wissenschaft und wir kämpfen eben für freie Wissenschaft und wir kämpfen dafür, dass sich jeder studieren kann. Und deswegen, um das zu schaffen, müssen wir einerseits lokal an die Kämpfe rangehen, aber wir müssen uns eben entsprechend auch organisieren, weil lokale Kämpfe schnell kommen, schnell gehen. Das heißt, wir müssen organisiert sein im linke SDS, eben für meinen Fall, in stabilen Organisationen wie eben Parteien oder Gewerkschaften.
Meine nächste Frage geht wieder an Domi. Die SDRJ, und wir haben es ja jetzt gerade auch schon aus der Schüler- und aus der Studierendenperspektive gehört, die SDRJ redet ja oft und gerne und natürlich auch berechtigterweise davon, wie sehr die Jugend unter dieser Krise leidet. Das hast du ja eben auch schon angesprochen. Aber wenn die Situation so schlimm ist, was würdest du sagen, warum es keine große Jugendbewegung gibt aktuell? Und kann es sein, dass die Jugend vielleicht doch nicht so arm ist, wie die SDRJ es häufig behauptet? Oder ist die Jugend vielleicht auch einfach nur unpolitisch und faul, wie es von den älteren Generationen oft behauptet wird?
Vielleicht noch mal ganz kurz vorab. Du hast einen sehr guten Punkt aufgemacht, weil du gesagt hast, ihr habt in Darmstadt Bewegungen zusammengebracht. Also nicht nur gesagt, das ist ein Studi-Ding, sondern ihr habt auch mit den Beschäftigten zusammengeredet. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vielleicht auf den ich gleich noch mal zugehe. Aber um auf deine Frage einzugehen, Elisa, die Jugend ist, glaube ich, weder unpolitisch noch ist sie faul, aber es reicht halt leider nicht aus, dass es ihnen nur scheiße genug geht, weil sonst, glaube ich, hätten wir ganz andere Zustände. Es hat mehrere Faktoren, auf die wir eingehen müssten. Einerseits wurde vorhin auch schon gesagt, so ein Ideologieapparat, dem wir ausgesetzt sind. Uns wird von klein auf erzählt, dass so Werte wie Selbstoptimierung, friss oder stirb, Endbogenmentalität einfach das Ding ist und anders kommst du hier in diesem System gar nicht durch. Und andererseits haben wir allgemein diesen kapitalistischen Alltag, der uns komplett auslaugt, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, eben dann dafür sorgt, dass wir resignieren oder dass eine Jugend resigniert, weil sie eben nach 40, 50, 60 Stunden, je nachdem, wie viel sie halt eigentlich nur für dieses System da sein muss, wenig Interesse hat, noch was an ihren Umständen zu verändern. Der viel entscheidendere Punkt ist, du brauchst ja auch eine organisierende Kraft dahinter, die sich Fragen stellt, wie bekommen wir eine Jugend aus der Resignation eben in die Bewegung? Wie können wir gemeinsam dieses Drecksystem überwinden? Und entscheidend ist, dass wir innerhalb der Jugend es schaffen, Kämpfe zu initiieren, an denen Jugendliche eben erkennen, es lohnt sich, an dem sie erkennen, man ein Bewusstsein entwickeln, was für Widersprüche sie tagtäglich ausgesetzt sind, und damit dann eben feststellen, okay, wir müssen was tun. Ich bin vorhin schon darauf eingegangen, wo wir überall eine Jugend haben, die aktiv ist. Was ich aber nochmal sagen wollte, du hattest es vorhin bei deinem Redebeitrag gesagt, du hast berechtigte weise Kritik an der Gewerkschaft und die Forderungen, die aufgestellt wurden, die sind weit unter dem, was wir eigentlich benötigt hätten. Und das ist wirklich traurig. Die Antwort darauf kann jetzt aber nicht sein, dass wir sagen, okay, raus aus der Gewerkschaft, sondern genau deswegen müssen wir sie stärken, müssen wir gucken, dass die in unserem, dass die Gewerkschaft in unserem Interesse agieren, dass die nächsten Abschlüsse wie der TVÖD, wie bei der Bahn, nicht so ungut wird, wie die letzten Abschlüsse waren.
Mirkan, du kannst da direkt was zu sagen, aber vor allem wollte ich dich auch fragen, was ist denn deine Einschätzung zu den aktuellen Problemen der Jugend und wo seht ihr den Ursprung dieser Probleme und warum ist es für die Jugend gerade so schwierig, sich für die eigenen Interessen zu bewegen und zu organisieren?
Wir sehen gerade in Europa, dass 200 Jugendliche in keiner Statistik auftauchen. Das heißt, sie haben keinen Ausbildungsplatz, sie gehen nicht zur Schule, sie sind nirgendwo beschäftigt. Das zeigt einfach, wie perspektivlos eigentlich die Jugend ist. Und wer dann einen der begehrten Ausbildungsplätze in diesem Land bekommt, der muss sich mit vielen weiteren Problemen beschäftigen. Wir werden als billige Arbeitskräfte verwendet in den Betrieben. Es fehlt massenhaft an Ausbildern und von einer fachgerechten Übernahme können die meisten einfach nur träumen. Und an unseren Berufsschulen, die Berufsschulen sind heruntergekommen, es bröckelt, es fehlen Lehrkräfte und es fehlt technische Ausstattung für eine gute Ausbildung. Auf der anderen Seite sehen wir aber, wie auch schon vorhin erwähnt, dass die Bundesregierung 100 Milliarden locker machen kann, um die Interessen deutscher Banken und Konzerne im Ausland noch aggressiver militärisch zu vertreten. Diejenigen, die heute für Krieg und Aufrüstung hetzen, die die Weltjugend von allen Seiten auf die Schlachtfelder schicken für ihre Profitinteressen, sind auch diejenigen, die in unseren Reihen den Konkurrenzkampf schüren, wie auch schon vorhin erwähnt wurde. Es sind auch diejenigen, die die Idee verbreiten, dass wir nur hart genug arbeiten müssten, dass es jeder individuell schaffen kann in dieser Gesellschaft. Oder eben, wie Christian Lindner auch sagt, dass es auch reicht, einfach nur Aktien und in die richtigen Fonds zu investieren und wir damit eine lebenswerte Zukunft hätten. Als Arbeiter-Jugendorganisation stehen wir dem natürlich entgegen, denn wir wissen, dass der organisierte Kampf für eine lebenswerte Zukunft in den Betrieben und in den Berufsschulen stattfindet, an den Hochschulen stattfindet in diesem Land. Das Problem in dieser Gesellschaft ist nicht der Leihbeschäftigte, der Kollege, der für weniger Geld die gleiche Arbeit macht. Das Problem ist auch nicht der Kollege mit Migrationshintergrund in den Betrieben. Das Problem ist, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie sie arbeitet. Und diese Gesellschaft bringt zwei Klassen hervor, die sich unversöhnlich gegenüberstehen mit ihren Interessen. Und das ist der grundlegende Widerspruch in dieser Gesellschaft, anhand dessen wir diese Gesellschaft verstehen können und anhand dessen wir diese Gesellschaft verändern können. Anhand dessen können wir die Kriege, zum Beispiel den Ukraine-Krieg, bewerten und unseren Kampf für Frieden stärken. Anhand dessen können wir eine gute Ausbildung erkämpfen und eine lebenswerte Zukunft.
Vielen Dank. Wir haben jetzt aus den unterschiedlichen Perspektiven und Bereichen schon gehört, was uns eigentlich das Leben und die politische Arbeit so schwerer macht. Ihr hattet auch schon ein paar positive Beispiele angesprochen, aber ich würde mir wünschen, dass wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen nach vorne blicken und noch mal darüber sprechen, was euch eigentlich so Mut macht, wo ihr gute Ansätze seht und warum wir denn eigentlich auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns organisieren, um die Welt zum Wohle aller zu verändern. Tobi, was würdest du sagen? Was macht dir denn eigentlich Hoffnung und was sind Best-Practice-Beispiele aus dem Studierendenbereich und wo müsst ihr weiterarbeiten? Du hast eben schon mal ein bisschen was gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal genauer ausführen.
Genau. Also ich glaube, so eine Best-Practice-Methode gibt es nicht. Also wir müssen lokal gucken, wo können wir Kämpfe ansetzen, was können wir gewinnen oder was können wir verlieren, aber wo können wir Leute gewinnen? Und das ist vor allem die spannende Frage. Wenn wir es schaffen, diese lokale Kämpfe groß zu führen und wenn wir sie verlieren, dann haben wir am Ende Leute politisiert, wir haben vielleicht Leute gewonnen. Ich habe es vorhin erzählt, ich bin bei Genug ist Genug Darmstadt aktiv. Wir sind aus Studierenden rausgegründet und kämpfen jetzt zusammen mit dem DGB, zusammen mit der SDRJ und zusammen mit Beschäftigten aus der TU Darmstadt und auch umrum eben für gesellschaftlichen Wandel. Wir konzentrieren uns jetzt gerade, was können wir für die Beschäftigten der TVED-Runde tun, um denen zu helfen, aber vor allem, um auch dort klassenkämpferische Perspektiven reinzubringen und nicht den Sozialpartnerschaftskurs, der bisher da angelegt wurde, weiterzubringen. Und genau das sind noch die Kämpfe, die ihm Hoffnung geben. Wir hatten im Oktober unseren System Change Kongress in Leipzig als SDS und da gab es eine Gruppe oder da gab es Gruppen aus Leipzig, die sich eben mit der Teigwarenfabrik Riese aus der Umgebung zusammengeschlossen haben als Genug ist genug und die eben dort für einen Streikabschluss gekämpft haben. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben 12 Wochen für eine Lohnerhöhung von 2 Euro gekämpft, die sie am Ende gewonnen haben. Aber diese Leute, die bleiben für den Rest ihres Lebens klassenkämpferisch, die bleiben für den Rest ihres Lebens aktiv und das sind die Punkte, die mir Hoffnung geben. Das heißt, Hoffnung habe ich auch, wenn 1500 Studierende an der TU Darmstadt streiken, wenn 2500 bei der linken Montagsdemo in Leipzig streiken oder wenn wir heute über 20.000 Leute in Lützerath streiken und demonstrieren, um eben die Macht der Braunkohlekonzerne in Frage zu stellen. Genau, und es gibt mir vor allem deshalb Mut und deshalb Kraft und deshalb Hoffnung, weil auch diese Demonstrierenden, wenn der Kampf auch verloren ist, nach Hause gehen mit Mut, mit Hoffnung, mit dem Wunsch, das System zu brechen und die Welt ein Stück besser zu machen.
Dankeschön. Anne, auch an dich eine ähnliche Frage, aber eben bezogen auf den Bereich der Schülerinnen und Schüler, bezogen auf den Bereich der Schule. Wo siehst du aktuell Mobilisierungs- und Kampfpotenzial und welche Erfahrungen aus den Protesten in den letzten Jahren können wir uns mitnehmen?
Ja, also ich sehe im Moment auf jeden Fall einfach eine enorme Perspektivlosigkeit und ich glaube auch, dass die im Moment immer mehr Menschen in der Schule auch erkennen und anfangen, diese als Problem des Systems zu sehen und nicht als Problem ihres eigenen Lebens. Und da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass sich immer mehr Menschen auch politisieren. Und man sieht ja auch gerade jetzt an Organisationen wie Fridays for Future oder jetzt auch in Lützerath, sieht man, dass auf jeden Fall sehr viele Jugendliche auch dazu bereit sind, sich politisch zu engagieren und auch wirklich viel dafür zu tun. Und wir hatten auch, an unserer Schule wurde auch ein Teil der Schule besetzt. Und auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Meinung bin, dass das der optimale Weg ist, für den Klimawandel zu kämpfen, war es trotzdem so, dass einfach sehr viele Menschen dadurch neu dazugekommen sind, die sich neu politisch engagiert haben und die man dadurch einfach dafür gewinnen konnte. Obwohl man da halt, also da ist auf jeden Fall Potenzial, obwohl ich da jetzt auch noch sehe, dass es hauptsächlich einfach sehr, sehr bürgerliche Kämpfe noch sind, die da gekämpft werden. Aber ich denke, dass man da auf jeden Fall dann gesehen hat, dass man die Leute von diesen Organisationen dann eben auch gewinnen kann und überzeugen kann und sie davon überzeugen kann, für ihre Klasseninteressen auch einzutreten und dass man dadurch einfach eine enorm starke Politisierung von einem sehr, sehr großen Teil der Jugend sehen kann. Also wir haben ja gerade schon auf jeden Fall geklärt, dass die Jugend auf gar keinen Fall unpolitisch ist, auch wenn es immer uns vorgehalten wird, aber es stimmt einfach nicht. Und dass man dafür eine sehr große Stärke erreichen kann. Und was man aber auch auf jeden Fall gelernt hat in den letzten Jahren, ist, dass im Schulkontext auf jeden Fall so Linksextremismus immer sehr, sehr stark geframed wird. Und dass man da einfach, es wird halt total verurteilt, alles, was irgendwie linker als die SPD ist, ist sofort linksextrem, linksradikal und das ist einfach eine sehr, sehr große Überwindung schafft, sich dann irgendwie für viele zu organisieren, in Organisationen eben so benannt werden und das ist vor allem halt bei einem sehr bürgerlichen Hintergrund auf jeden Fall Probleme schafft, aber ich denke, dass man das gesehen hat, dass man das auch überwinden kann und da sehe ich jetzt auf jeden Fall Hoffnung, dass man auch mit der Jugendorganisation es vielleicht schafft, das kapitalistische System zu überwinden.
Danke, das macht doch wirklich ein bisschen Mut und Hoffnung. Mirkan, was würdest du sagen, welche Erfahrungen konntet ihr in den letzten Jahren sammeln? Was funktioniert aktuell gut in der politischen Arbeit und was wirkt, um die Jugend zu organisieren?
Als Jugend gestalten wir unsere politische Arbeit natürlich dort, wo wir sind, das heißt in den Betrieben, an den Schulen und Universitäten und organisieren dort Kämpfe, um, wie es auch schon hier auf dem Podium oft erwähnt wurde, um die Jugendbewegung in diesem Land zu stärken. Wir greifen unsere Arbeit alltägliche Probleme auf und finden auf diese Antworten. Und genau das ist auch der Punkt, wo unsere Kampagne entstanden ist. Sie ist aus einem ganz praktischen Bedürfnis heraus entstanden, auf die Situation mit Inflation und Krieg zu reagieren und unsere Losung, unsere Antworten auf diese Situation zu geben und zu sagen, wir wollen nicht 100 Milliarden für Krieg und Aufrüstung, wir wollen 100 Milliarden für uns, wir wollen 100 Milliarden an Schulen für unsere Ausbildung, wir wollen 100 Milliarden für die Universitäten in diesem Land.
Das ist Marabu.
Das ist Marabu.
Und da, wo wir es schaffen, unsere Inhalte herunterzubrechen, ganz konkret auf die Situation der Jugendlichen, da gelingt uns auch eine erfolgreiche Arbeit. Und dazu möchte ich auch ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel haben wir es geschafft, zum 19. Februar aus den Betrieben heraus eine Arbeit zu gestalten, die dann geendet, also weitergeht, aber die dann beim zweiten Jahrestag sich an der Demo beteiligt hat und wo wir gesagt haben, wir sehen Rassismus als ein Spaltungsinstrument. Rassismus schwächt unsere Kampfkraft in dieser sozialen Bewegung und wir geben damit Antworten aus einer anderen Perspektive. Zur Situation der Studierenden haben wir in den letzten Wochen ganz viel gemacht. Wir sind in ganz Deutschland mit Veranstaltungen aufgetreten, wie zum Beispiel Nudeln mit Ketchup, wie es mit dem BAföG weitergeht. Und auch da sagen wir natürlich ganz klar, BAföG muss elternunabhängig werden und die Inflation frisst auch das BAföG auf. Und da setzen wir an, nämlich diese Kämpfe zu verbinden, Kämpfe dort zusammenzuführen, wo wir sie zusammenführen können. Und diese ganzen Themen greifen wir auch auf, also Rassismus, Umwelt. Wir schauen jetzt auch nach Lützerath und schauen, wie wir die Umweltbewegung stärken können. Und deswegen ist gemeinsam sind wir stark nicht nur unser Motto, sondern es ist das Ergebnis unserer praktischen Arbeit, die wir in unseren Bereichen führen.
Domi, was würdest du sagen, worin siehst du bzw. die SDRJ den Funken Hoffnung in dieser beschissenen Welt, die ja doch irgendwie auch noch immer beschissener wird? Und woraus zieht die SDRJ oder ihr als SDRJ Energie für die politische Arbeit? Und wo seht ihr die Kraft, die diesen ganzen Bums hier retten soll?
Also die SDRJ ist ja eine marxistische Jugendorganisation und als solche wenden wir den Marxismus als eine ganzheitliche wissenschaftliche Weltanschauung an. Und das Gute an diesem Marxismus, ich will jetzt nicht so oberlehrerhaft klingen, ich meine, ihr wisst das, ihr seid heute hier auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz, das ist, dass er ein mächtiges Werkzeug in unserer Hand ist, um den ganzen Ursachen dieses Drecksystems eigentlich auf die Schliche zu gehen. Also wir können erkennen, warum ist das System so, wie es ist? Warum agiert der Staat so, wie er agiert? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Und wer einmal die Ursachen von Problemen kennenlernt oder erfährt, der findet auch viel, viel leichter Lösungen. Und ich glaube, das ist auch schon die Antwort auf die letzte Frage, woher man die Hoffnung macht. Also es ist noch nicht hoffnungslos, solange wir hier in der Lage sind, dieses System ständig zu analysieren und daraus dann Schlussfolgerungen abzuleiten. Das Entscheidende ist ja aber auch, dass wir jetzt nicht irgendwie im Hinterzimmer Marx und Engels lesen sollen und dann erzählen wir morgen bei der Arbeit unseren Kolleginnen und Kollegen oder in der Schule unseren Mitschülerinnen was von Marx und vom Klassenkampf und dann wird das schon, sondern wir brauchen ja auch die Verbindung mit der Praxis und es wurden gerade gute Beispiele genannt, wie das aussehen kann. Auch wir als SDRJ sind dort aktiv, wo die Arbeiterjugend einen Großteil ihres Tages verbringt, nicht erst irgendwie nach Feierabend irgendwie auf ein Bierchen, sondern die verbringen in der Schule, in der Uni und Betrieb, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, und da muss man dann politisch aktiv sein und ansetzen. Und noch ein Punkt, was entscheidend ist, ist, dass der Marxismus ja auch die Perspektive aufzeigt. Er zeigt nicht nur
auf, warum läuft das so alles scheiße und gibt uns ein Werkzeug, um dann irgendwie da Schlussfolgerungen rauszuziehen, sondern er macht ja auch deutlich, in was von der Gesellschaftsformation diesem ganzen Scheiß endlich ein Ende bereitet werden kann und dass es im Sozialismus und perspektivisch eben in einer klassenlosen Gesellschaft ohne Krieg, Ausbeutung, ohne Raub, Mord und alles, was damit zusammenhängt. Ich möchte auch noch mal ganz kurz Beispiele nennen. Wir haben in Dortmund beispielsweise auch Kämpfe zwischen Verdi, also eigentlich vor allem zwischen Schülerinnen und Schülern, die vor einem Schulbus demonstriert haben oder protestiert haben, mit der Verdi zusammen erkämpft, damit es nicht auf Kosten der Beschäftigten geht. In Kassel haben wir zusammen mit dem SDS eine Liste, um uns dort mit den Studierenden gemeinsam auszutauschen über Krieg und Preissteigerungen. Wir werden in diesem Jahr im Sommer eine Brigade nach Kuba schicken, damit junge Leute den Sozialismus, der noch real existiert, einmal erleben können und daraus Schlussfolgerungen ziehen können. Wir sind gerade in der Planung unseres Festival der Jugend am Pfingsten, das ein komplett selbstorganisiertes Festival ist, wo wir nicht irgendwelche externen Firmen dafür bezahlt, das nicht irgendwelchen Profitinteressen ist, sondern das jungen Menschen zeigen kann, wir können gemeinsam ein Festival auf die Beine stellen. Wir waren in dem TVE, also bei dem Tarifentlastung in NRW, maßgeblich an den 77 Tagen Streik beteiligt und haben uns zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen darüber ausgetauscht, was man jetzt machen muss, um dieser beschissenen Situation im Gesundheitswesen etwas entgegenwirken zu können.
Vielen Dank. Wir starten jetzt in eine Diskussionsrunde, die noch ein bisschen offener ist. Und da vielleicht noch mal kurz als Erinnerung, ich würde euch darum bitten, euch an die 2 Minuten Redezeit zu halten, die wir vereinbart haben, damit eben alle auch zu Wort kommen können. Wir haben jetzt ja aus den verschiedenen Perspektiven schon mal gehört, dass die Jugend in allen Bereichen die Einsparungen irgendwie hinnehmen muss und überall auf der Strecke bleibt, den Kürzeren zieht, je nach Situation und nach Bereich, über den wir reden, eben auch schon seit mehreren Jahren. Was wir in den einzelnen Bereichen entgegenhalten können, reicht, obwohl wir ja schon leichte Bewegungen haben, trotzdem meistens eben nicht aus, um wirklich reale Verbesserungen zu erkämpfen. Deshalb einmal die Frage an euch alle, woran scheitert denn aktuell eine große, breite Jugendbewegung? Und noch viel wichtiger, was müssen wir tun, um eben eine große, breite Jugendbewegung aufzubauen? Was müssen zum Beispiel unsere Forderungen, wie müssen die aussehen, um anschlussfähig zu sein? Und habt ihr eventuell auch schon solche Forderungen ausgearbeitet? Domi?
Ich habe vorhin, als wir auch schon mal einen ähnlichen Punkt ja diskutiert hatten und darüber gesprochen haben, was für individuelle Kriterien, also ideologische, der kapitalistische Alltag eben dafür sorgen, dass junge Menschen sich organisieren, noch einen wichtigen Punkt vergessen. Und das hängt ja allgemein mit der Situation der progressiven Linken in diesem Land zusammen. Die ist geschwächt, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und sie ist in sich auch zerstritten häufig. Und das ist, glaube ich, hat auch eine Auswirkung darum, warum wir jetzt gerade keine Jugendbewegung haben. Darüber hinaus, glaube ich, muss man auch sehen, dass tatsächlich auch viele Jugendorganisationen unter den jüngsten kapitalistischen Krisenerscheinungen auch gelitten haben. Also es gibt schlicht und ergreifend auch wahrscheinlich weniger Jugendorganisationen, als es sie vor 15 Jahren gab, wo ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ja eigentlich ein maßgeblicher Faktor wären für eine breite Bewegung, dass du Kräfte hast, die sich gemeinsam Gedanken machen, wie man die Jugend aus der Resignation in Bewegung bekommt, die sich gemeinsam aber auch Gedanken darüber machen, wie man so Jugendbündnisse zusammenhält und solche Strukturen und dabei auch irgendwie eine offene und eine ehrliche Diskussion verfolgen und in ihren und das Ergebnis dessen muss dann eine Jugendarbeit sein oder eine politische Bündnisarbeit sein, die in ihren Forderungen, in ihren Aktionstätigkeiten objektiv etwas gegen diesen Monopolkapitalismus ausrichten kann und sich nicht von bürgerlichen Integrationsmechanismen einlullen lässt, die da heißen, wir müssen jetzt für Putin frieren oder wir müssen und all diese Geschichten. Ich glaube, das ist erstmal entscheidend.
Danke. Mirkan hatte sich zuerst gemeldet.
Genau, ich möchte ganz konkret an dem anknüpfen, was Domi vorher gesagt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir vor ein paar Jahren vor der Situation standen, dass Millionen von Schülerinnen und Schülern, Millionen von Jugendlichen auf der ganzen Welt unter Fridays for Future die Schule bestreikt haben, gegen den Klimawandel, für eine konsequente Klimapolitik. Und da müssen wir auch unsere Schwäche erkennen. Da müssen wir unsere Schwäche als fortschrittliche Jugendorganisationen erkennen, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Positionen wirklich in diese Bewegung hineinzutragen und eben ganz schnell Parteien wie die Grünen, die jetzt in NRW gemeinsam mit RWE die Bagger rausgeholt haben und die Kohle unter Lützerath abbaggern möchten, vereinnahmt wurden. Auf der anderen Seite habe ich das auch schon zu Beginn gesagt, wir haben auch in unseren Organisationen innerhalb der Gewerkschaften unehrliche Kräfte, die es jetzt gilt zu bekämpfen mit Diskussionen, mit unserer praktischen Arbeit, nämlich in den Betrieben. Und die Antworten der Gewerkschaften gehen heute nicht weiter als die Papiere der Ampelkoalition. Und dagegen gilt unser Kampf und dagegen stehen wir an. Denn wenn die Antworten der Gewerkschaften nicht weiter als die Ampelkoalition gehen, dann können die größten Jugendorganisationen dieses Landes, nämlich die Gewerkschaftsjugenden, auch keine große Jugendbewegung leiten. Und da müssen wir unsere Arbeit reinstecken, da müssen wir gemeinsam handeln und gemeinsam eine Perspektive als fortschrittliche Jugendorganisation entwickeln.
Okay. Vielen Dank.
Hast du dich gemeldet?
Tobi hatte sich gemeldet und danach? Ja, okay.
Genau, du hast es eben schon gesagt, Fridays for Future war 2019 eine der größten Jugendbewegungen der letzten Zeit. Wir waren selber als SDS aktiv und ich würde sagen, wir haben das geschafft. Also das, was du gesagt hast, was wir tun müssten, das haben wir getan. Wir haben deutschlandweit 2019 gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Nahverkehr gestreikt, die eben gemeinsam wir morgens bei Ihnen auf der Streikkundgebung vom Busdepot, Sie nachmittags mit uns auf dem Klimastreik. Ich würde sagen, da haben wir es geschafft, Marxismus eben praktisch anzuwenden, gemeinsame Klassenkämpfe zu führen und das müssen wir eben jetzt schaffen. Wir haben es jedoch jetzt aktuell mit dem Problem zu tun, dass uns unglaublich große Teile unserer Organisation durch Corona weggebrochen sind. Das ist ein Problem, das müssen wir erkennen, das müssen wir akzeptieren und da müssen wir eben anknüpfen. Und das können wir entsprechend angehen, indem wir eben in die aktuellen Kämpfe, die wir haben, in den Auseinandersetzungen, die es aktuell gibt, in Lützerath, in den lokalen Problemen, eben die Menschen organisieren und entsprechend die lokalen Kämpfe führen. Und wenn wir es schaffen, diese lokalen Probleme und die lokalen Forderungen, die wir haben, eben entsprechend global zu verbinden, dann schaffen wir das auch, die Menschen für die zukünftigen Krisen, die es geben wird, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, entsprechend zu gewinnen und entsprechend auch in Zukunft große Menschenmengen auf die Straße zu bringen, zu mobilisieren, aber auch eben Kämpfe zu führen. Das heißt, meine Perspektive wäre entsprechend, die Forderungen so zu gestalten, dass wir sie gewinnen können. Eben 1.000 Euro für Studierende und Auszubildende, finanziert aus einer Übergewinnsteuer für die Studierenden an der TU Darmstadt. Das war die Auseinandersetzung, die wir da geführt haben. Und dann haben wir es auch geschafft, eine Vollversammlung mit 500 Studierenden vor Ort, wo einstimmig diese Forderung beschlossen wurde, wo einstimmig 500 Studierende gesagt haben, ja, wir wollen eine Übergewinnsteuer, um eben Studieren möglich zu machen. Und das ist ein Kampf, den wir gewonnen haben. Und ich glaube, da haben wir auch sozialistische Positionen und Forderungen vermitteln können.
Anna?
Ja, also worin wir uns ja, glaube ich, einig sind, ist, dass es auf jeden Fall möglich ist, eine große Jugendbewegung zu schaffen und dass da auch auf jeden Fall prinzipiell das politische Potenzial besteht. Ich sehe halt nur momentan auf jeden Fall noch das Problem, dass da halt gerade in Schulen auf jeden Fall einfach die Bildung fehlt, weil das Einzige, was in Schulen unterrichtet wird oder was wirklich unterrichtet wird, was als realistisch dargestellt wird, ist halt das kapitalistische System, in dem wir jetzt leben. Und ich finde, ich denke nicht, dass es von Seiten der Schule passieren wird, dass da weitergebildet wird und dass da gezeigt wird, okay, es gibt auch andere Alternativen. Deswegen finde ich das auch super wichtig, dass ihr an Schulen auch arbeitet und versucht da eben Leute zu organisieren und zu bilden. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ansonsten bin ich auch auf jeden Fall dafür, dass man teilweise vielleicht dann auch eher mit regionalen quasi oder Kommunalpolitik versucht, Leute zu organisieren, weil ich glaube, dass halt viele dadurch eher in sich eher für Organisationen einsetzen würden, anstatt so direkt im Großen und Ganzen zu denken, weil das, glaube ich, den meisten gerade am Anfang noch sehr, sehr schwer fällt. Und dass man da auf jeden Fall dann das für viele Menschen leichter macht, da anzuknüpfen.
Danke. Domi?
Du hattest es gerade gesagt, dass wir Fridays for Future hatten. Wir hatten eine große Bewegung, vor allem von jungen Menschen, die diesem System was entgegensetzen wollten, die Teile dessen ja jetzt auch wieder aktiv sind. Ich weiß nicht, ob man sich zu einfach machen kann und sagen kann, das ist zerbrochen wegen Corona. Ich glaube, es gab schon auch andere Probleme, die damit her einspielten. Und das hing ja schon auch mit dieser Bewegung an sich zusammen, welche Illusionen es in diesen Bewegungen gab und welche Kräfte sonst noch in Fridays for Future beispielsweise gewirkt haben, die diesen Illusionen etwas entgegengewirkt haben. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Faktor, den man nicht vergessen darf. Und zu denen, dass Schülerinnen aktiv werden, du hast schon recht, es gibt ein Bildungssystem, das tut natürlich alles, um diesen Staat aufrechtzuerhalten und die Ideologie dieses Staates irgendwie zu verbreiten. Und genau deswegen ist ja ein sinnvoller Ansatz, dort Kämpfe zu initiieren, weil man dann sagen kann, okay, es gibt einen Interessensunterschied, der sich auch in einer Schule in viel zu vielen Hausaufgaben zeichnet, weil dort der Leistungsdruck versucht wird, entgegenzuwirken. In hohen Mensa-Preisen, weil man die halt privatisiert und nicht dafür sorgt, dass da irgendwie mal gesundes, ausgewogenes, günstiges Essen präsentiert wird, sondern mal halt und solche Maßnahmen. Und daran mal deutlich zu machen, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, ist doch kacke, lassen aber was tun, daher kommt ja dann das Klassenbewusstsein. Und am Ende, glaube ich, ein letzter Satz, hängt das schon auch mit den Forderungen, die wir aufstellen. Das war ja auch in der Eingangsfrage zusammen. Ich glaube, es gibt Forderungen, die sind total wichtig, dass wir sie jetzt aufstellen, weil wir daran die Jugend in eine Bewegung führen können. Wir dürfen uns aber auch keine Illusionen machen. Manche Grundbedürfnisse, manche Grundrechte, die wir als Jugend haben, die werden wir im Kapitalismus nicht erfüllt bekommen. Das heißt, wir müssen einen Schritt weitergeben und dafür sorgen, dass dann Jugendorganisationen nicht nur irgendwie jetzt kurzzeitig verhindern, dass kurzzeitige Interesse durchsetzen, sondern auch deutlich machen, okay, wenn ich mehr will, dann brauche ich auch Sozialismus und den Kampf dafür.
Ja, danke, Mirkan.
Genau, ich möchte auch direkt daran anknüpfen, nämlich du hast ja die Frage gestellt, was anschlussfähige Forderungen sind und ob wir sie haben. Wir hatten ja, also jeder hier auf dem Podium hatte auch erwähnt, dass es wichtig ist, dass wir unsere Arbeit dort machen, wo die arbeitende und lernende Jugend die meiste Zeit des Tages verbringt und dort eben die Forderungen aufzustellen. Als DDIF Jugend, das hatte ich auch schon eingangs erwähnt, haben wir gemeinsam mit dem Internationalen Jugendverein eben genau das gemacht, nämlich wir haben eine Kampagne auf die Beine gestellt, 100 Milliarden für die Jugend, wo wir ganz klar sagen, diese Kampagne bietet all jenen eine Plattform, die sich dieser Situation widersetzen wollen. Nämlich diese Kampagne ist dazu gedacht, gerade im Betrieb, gerade an den Hochschulen, wo die Mensapreise in die Höhe gehen und an den Hochschulen und Universitäten dieses Landes, diese Kämpfe zu organisieren und zu verbinden, Solidarität auszuüben. Und deswegen fordern wir mit unserer Kampagne zum Beispiel sowas wie ein 9-Euro-Ticket, dass das weiter besteht. Das war 3 Monate lang, hat das die Leute begeistert und jetzt ist es weg, um langfristig eben einen kostenlosen ÖPNV zu bekommen. Wir haben gesehen in den letzten Monaten, wie sich Shell dumm und dämlich verdient haben an der Situation. Und deswegen brauchen wir eben die entschädigungslose Enteignung dieser Konzerne, damit die Bedürfnisse der Bevölkerung gedeckt werden und nicht die Profitgier einiger Aktionäre befriedigt wird. Deswegen fordern wir einen Preisdeckel. Wir fordern den Preisdeckel nämlich auf alle Produkte, die wir fürs Leben brauchen. Und zwar so, nicht wie es gerade die Bundesregierung macht, sondern wir fordern einen echten Preisdeckel mit den Preisen aus dem Jahre 2020.
Möchtest du noch was? Möchtest du noch was sagen? Ja. Ansonsten, ja?
Genau, weiter. Okay. Du hast gerade gesagt, die Forderungen, die sind anschlussfähig und wir haben ähnliche, also das 9-Euro-Ticket haben wir in Darmstadt gefordert. Wir haben uns auf den Luisenplatz gestellt und wir sind nicht ein, also der größte Platz in Darmstadt, wir haben es nicht geschafft, 100 Meter zu laufen, weil sich so viele Leute angestellt haben, die Petition zu unterschreiben. Und wer schon mal versucht hat, Petitionen auf dem Marktplatz zu sammeln, der weiß, da gewinnt man eigentlich niemanden. Das heißt, das ist eine Forderung, mit denen können wir Leute gewinnen. Da können wir praktisch zeigen, wie wir die Verkehrswende gestalten. Und wir haben gesehen, dass die Verkehrswende finanzierbar ist und vor allem, dass sie auch günstig sein kann. Das heißt, der erste Schritt ist eben das 9-Euro-Ticket. Der zweite Schritt muss sein, kostenlosen Nahverkehr, der kostenlose Fernverkehr, aber vor allem mit vernünftigen Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Und das können wir gemeinsam mit den Beschäftigten in der Tarifrunde Nahverkehr gewinnen und mit den Beschäftigten im Tarifvertrag öffentlichen Dienst. Und das sind Momente, da können wir Klassenbewusstsein schaffen. Das Klassenbewusstsein schaffen wir in der Praxis. Das schaffen wir, wenn wir mit den Jugenden und den Beschäftigten zusammen auf der Straße stehen. Wenn wir es eben schaffen, Fridays for Future morgen um 8 aufs Werktor zu schaffen oder morgen um 6, wenn die Busse rausfahren. Und die Leute gewinne ich auch für den Sozialismus. Wenn ich mit denen kämpfe und mit denen zeige, woran das, was das Problem ist, dass das Problem im Kapitalismus liegt, dann schaffe ich das, die für den Sozialismus gewinnen. Dann sind das nicht einfach Kämpfe, die ich gewinne und dann kriegt der Busfahrer 2 Euro mehr, sondern das sind Menschen, die ich gewonnen habe für den Sozialismus.
Okay, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, das, was klar geworden ist, ist, dass wir als Jungen gemeinsam jetzt anfangen müssen, dafür zu sorgen, dass wir eine breite, schlagkräftige Bewegung auf die Beine stellen, die auch antikapitalistische Positionen vertritt und langfristig auch dabei ist, dieses System zu stützen und einen Sozialismus aufzubauen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr hier auf diesem Podium saßt und so fleißig mitdiskutiert habt und auch bei allen Leuten, die zugehört haben. Wir sehen uns morgen hoffentlich alle im Jugendblock oder auch nicht im Jugendblock, aber hoffentlich auf jeden Fall alle bei der Rosa-Luxemburg-Demonstration, wo wir dann gemeinsam auf die Straße gehen und auch das Thema Preissteigerungen nochmal setzen. Vielen, vielen Dank und bis morgen.